will dazu noch was sagen.
Bitte.
Es sind jetzt ungefähr 25 Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, da war die große Diskussion Schuldenerlass für Länder Äquatorialafrika. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Und damals war Dr. Alfred Gerhausen, der Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Bank war, der dann zur Offenhaftung der AF ins Leben gekommen ist, der eine Publikation rausgeben, Lohn der Arbeit. Und der hat das jetzt schon systematisch aufgestellt. Und es war, oder die Publikation ist wirklich so rausgekommen, dass im Grunde nach nur darauf hingearbeitet haben, dass die Länder in Afrika den Zins noch für ihre Darlehen bewirtschaften können, also das Volk, und dass ein Wachstum an sich für den Wohlstand des Volkes überhaupt nicht mehr zu bewirtschaften war. Und das Überraschende war, dass der Dr. Gerhausen als Vorstand der Deutschen Bank, der eigentlich den Kapitalismus in Deutschland verkörpert hat, das so in der Publikation auch bekannt gegeben hat. Also da stimme ich Ihnen mit Ihrem letzten Vortrag überein. Und, aber aus meiner Sicht ist auch wieder geweist auf das wieder, dass es Fehlentscheidungen in der Vergangenheit waren, weil ja die Ursachen und die Wirkung bekannt waren, eben durch die Publikation von Dr. Gerhausen.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil es zurückführt auf den bereits diskutierten Punkt, ob es Unfähigkeit von Entscheidungsträgern oder Investoren ist, die diese Lage herbeiführt, oder ob das Ganze Gründe, ein System hat.
Ich wollte eigentlich nur dazu anmerken, dass es, ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt, gerade was man jetzt wieder gehört hat. Die Entwicklung, die man hört und die Fakten und die Tatsachen, die man bekommt, meiner Meinung nach, worüber man sich eher Gedanken machen sollte, nicht über das, was jetzt passiert und man diskutiert das und versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern die Sache ist, was passieren wird. Wir haben die Riots in London gesehen. Es wird irgendwann auch in Deutschland zu Aufständen kommen, sozusagen. Und wir steuern entweder auf eine Autokratie zu oder auf Revolution mit anschließendem Chaos. Und eigentlich geht es eher um Lösungen als. Also, das ist, ich muss sagen, wie gesagt, ich beschäftige mich seit ein, zwei Jahren damit und das macht mich fertig, weil man sieht die Entwicklung, aber im Endeffekt, das Einzige, was man sieht, ist, dass es wirklich ziemlich den Bach runtergeht und dass es wirklich darauf hinausläuft, die Prekarisierung wird sie immer weiter fortsetzen. Privatisierung und Kapitalismus wird es immer weiter zerstören. Die Leute werden immer ärmer und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es irgendwann verdammt viele unzufriedene Massen gibt. Und wie gesagt, irgendwann dieser Europäische Rettungsfonds, der EFSS, der wird nicht endlos weiter fortgesetzt werden können. Und irgendwann kracht es. Die Frage ist eher, was man danach macht, weil, also meiner Meinung nach, sieht das für die Zukunft das ja ziemlich düster aus. Das war alles.
Was man danach macht, oder auch was von den unzufriedenen Leuten, wenn sie denn sich mal zu irgendwelchen Aufständen aufmachen, was man dann denen versucht zu sagen, das hängt doch sehr davon ab, was man selber für eine Beurteilung dieser Lage und ihre Gründe hat. Also wenn man sagt, eigentlich ist dieses System dazu da, den Menschen Gutes zu tun. Es ist bloß leider durch ein paar Fehlentscheidungen gescheitert. Also wenn man diese Theorie hätte, dann würde man sagen, ja gut, da muss man eine Finanztransaktionssteuer einführen oder dafür sorgen, dass diese Fehlentscheidungen nicht mehr passieren. Wenn man das Urteil hat, das ist eine logische Konsequenz von diesem System und es hatte nie vor, die Menschen gut zu versorgen, sondern es hat sie immer hergenommen zu ihrem Schaden, um Geld zu vermehren, dann sagt man den Leuten, den Fehler, euch sowas wieder einzurichten, den macht ihr auf keinen Fall, bitte. Also insofern kann man sich doch gar nicht um Lösungen bemühen, ohne eine Erklärung dessen zu haben, was jetzt läuft. Oder beziehungsweise umgekehrt, aus der Erklärung dessen, was jetzt läuft, folgt doch die Lösung automatisch.
Ja, das schon, es lief ja auch eine Zeit lang gut mit der Demokratie und so und mit Wirtschaftsaufschwung etc. Aber es wird, ich weiß nicht, ich sehe einfach nur, dass das komplette System, das politische System, das mediale System, die Medien als vierte Gewalt sind abgelöst, die existieren nicht mehr. Und es wird darauf hinauslaufen, einfach, meiner Meinung nach. Das ist, weil was soll sich denn bitteschön groß ändern? Man wird immer stückchenweise weitermachen. Ich meine, Eurobonds, die werden sie vielleicht in einem halben Jahr dann kurzfristig nur einführen, bevor echt alles in den Arsch geht. Transaktionssteuer wird jetzt schon wieder von England verhindert, wird wahrscheinlich auch nur mit minimalsten Sachen gemacht. Dann im Endeffekt, die ganze Versteuerung ist im Endeffekt ein Witz, weil Großunternehmen ja wechseln. Ich meine, dann letztens für die großen Facebook, die ja wirklich, ohne dass sie irgendwas machen im Endeffekt, aber die verdienen Milliarden, die zahlen 2,5% Steuern in Irland. Und sowas wird nicht geändert. Und sowas wird jetzt nicht irgendwie durch unsere Bundesregierung oder nach der nächsten Wahl auf einmal verändert. Da kommt keine Änderung. Es wird immer so weitergehen und den Leuten wird es immer schlechter gehen. Und irgendwann wird es den Leuten genug sein. Oder sie halten es nicht mehr aus und sie drehen alle durch. Und die Leute verrohen und die Leute werden asozial, wie man so schön sagt, und Plünderer und was weiß ich was. Aber keine Ahnung, Alternativen sind nicht da. Also, ich finde es einfach nur beängstigend, das ist eigentlich alles. Macht schwere Depressionen, der Scheißdreck.
Aber wenn jetzt die Theorie stimmt, dass dieses System noch nie vorhatte, die Leute gut zu bedienen und dass das bei seinem Wunderbaren funktioniert, und das hat ja jetzt wirklich lange sehr gut funktioniert, das nicht damit verbunden war, dass die Menschen ein schönes Leben hatten. Ja, dann hat man ja, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, allen Grund der Welt, dem System seinen Untergang zu wünschen. Ja? Da muss man ja nicht erst dann erschrecken, wenn das System droht, nicht mehr zu funktionieren. Sondern da müsste man doch sagen, ist ja auch klasse, ne? Also dass das mal nicht mehr funktioniert, das ist allerhöchste Zeit geworden.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das System von Anfang an, also wo die neue Bundesrepublik gegründet wurde, da war das hier, da saßen nicht irgendwie ein paar schwarze Gestalten zusammen und haben sich irgendwie überlegt, wie man jetzt auf lange Sicht alle Leute entrechtet und irgendwie das Kapital zum Herrscher über alles macht. Das habe ich ja gar nicht gesagt, nur sie sagen, es ist so weit gekommen. Und sie sagen nur, dass eine Systemtransformation oder dass man das wieder so weit in Bahnen lenkt, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte, weil siehe die Grünen, die.
Aber vielleicht solltest du dir einmal nicht überlegen, in welches Rahmen das ist, sondern einfach mal zur Kenntnis nehmen, was heute am Vortrag gesagt worden ist, dass in diesem System das Volk, die Leute, immer nur das Mittel waren für die Vermehrung von Geld. Und als Mittel hatten sie immer die Arschkarte. Das heißt umgekehrt, dieses System ist es auf keinen Fall wert, so wie du es machst, dass man sagt, um Gottes Willen, das geht ja jetzt den Bach runter und da kriege ich Depressionen. Na, da müsstest du doch sagen, da muss man alles tun.
Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, das System geht den Bach runter und ich mache mir Sorgen, was danach ist. Nicht, oh Gott, das System geht den Bach runter. Ich sage, das geht den Bach runter und es gibt keine Alternativen. Also.
Aber da hat es unsere Kollegen. Die sind nur nicht im Moment besonders offensichtlich.
Also ich habe zumindest noch keine gelesen.
Die Kollegin hat ja doch schon gesagt, die Alternative ergibt sich aus der Kritik oder aus der Beurteilung dessen, was läuft. Wenn es so ist, dass in diesem System, dass die Leute, das Leben der Leute Mittel ist, knapp zu haltendes Mittel ist, für die Vermehrung von Geld, dann sollten Sie, wenn das System kracht, den Fehler jedenfalls nicht mehr machen. Dann ist es kein Grund für Depression, sondern da wäre es ein Grund zu sagen, recht ist es, dass das System, es wird nur leider Gottes, habe ich den Verdacht nicht dazu, ich komme da einfach.
Aber das hat er ja gar nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, wenn das System zusammenbricht, dass das ein Grund für Depressionen, eine schreckliche Angst wäre, sondern dass der Zustand dieses Systems und wo es sich hinbewegt, also ohne den Zusammenbruch, dass das ein sehr trauriger Zustand ist.
Und nicht, dass der Zusammenbruch. Nochmal sein, es läuft darauf hinaus, seien sie, wo noch Geld reingepumpt wird, das Überwachung und Polizei. Und ich sage es irgendwann, wenn die Leute auf die Straße gehen, und dann hat man Polizei, dann hat man Überwachung und dann wird alles wieder weggemacht. Und die Sache ist, selbst wenn es, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht rausgehen und anfangen, weil ich unzufrieden bin, irgendwie Brandbomben schmeißen. Das ist ja auch nicht die Lösung. Die Sache ist, klar könnte man sagen, es gibt viele sinnvolle Sachen. Reichensteuern, Vermögensteuer, Transaktionssteuer etc. etc. Alles, was man eben da in dem Vortrag gehört hat, was man dadurch eben diese Auswüchse gerade vom Finanzsystem regulieren kann, dass Banken für Geld einzahlen und ein bisschen Geld und die machen da mit, aber nicht, dass sie doppelt und dreifach daran verdienen. Klar, die Sache ist nur, dass das nicht stattfinden wird im momentanen System, dass diese Änderungen nicht kommen werden. Und da stelle ich mir dann eben die Frage, wie sollen diese Veränderungen dann kommen? Und dann ist eben eigentlich, also was ich mir bisher, oder was ich, mein Schluss daraus immer eben war eben die Sache, dass das entweder passiert, wenn es komplett zusammenbricht, oder eben, wenn dieser Zusammenbruch nicht scheitert, dass es dadurch zu einer Autokratie von Börsenhain sozusagen wird. Ja, aber sonst, wie soll sich das sonst ändern? Das ist meine Frage. Ich meine, wen soll ich wählen? Ja, sozusagen. Ja, das bringt einen Scheißdreck.
Da sollten wir niemanden wählen, weil wählen ist eigentlich keine unbedingt die alternative Lösung.
Weil ja, dann das ist denen da oben auch scheißegal. Also sie haben jetzt schon 50% Wahlbeteiligung in den Landtagen. Sie sitzen trotzdem da und machen Wahlfeiern.
Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass Wählen selber finde ich nicht gut. Weil das ist ja quasi das Abliefern eines...
einer Legitimation.
Ja, dann beauftragst du für die nächsten 4 Jahre irgendwelche Menschen, die über dich bestimmen und dann hast du das Maul zu halten, 4 Jahre lang. Und das ist doch eigentlich eine blöde Ausgangssituation für jemanden, der eigentlich was ganz anderes will. Der ja. selber sagen will, das tut mir gut oder das tut mir nicht gut.
Aber das ist ein grundsätzliches Dilemma von einer demokratischen Staatsform mit so komplexen Zusammenhängen, dass einfach, also ich weiß nicht, auf was Sie hinaus wollen, aber eine Räte. Regierung in irgendeiner Form oder in irgendeiner Volksversammlung einen wirklichen Konsens herzustellen, mit dem jeder einverstanden ist, das ist, denke ich, kaum möglich. Und das ist einfach ein grundlegendes Dilemma mit so komplexen Sachverhalten und einer demokratischen Staatsform, dass man eben Verantwortung abgeben muss. Und das ist keine idealen Lösungen gibt, mit der wirklich ein perfekter Konsens
zustande kommt. Aber man könnte ja vielleicht einfach da anfangen, wo man unzufrieden ist. Also mit ganz bestimmten Situationen im politischen Bereich, ja, und sich dann sagen, das will ich auf keinen Fall mehr. Ich will
kriminell werden.
Nein, wieso kriminell werden?
Wenn man nicht wählen geht.
Und, das ist ja nicht kriminell, wenn man nicht.
Ja, nein, aber wenn man irgendwas verändern will. Ich meine, Sie sagen, ich soll nicht wählen gehen, weil wenn ich wähle, dann drehe ich 4 Jahre lang Däumchen, wenn die machen, was wollen. Wenn ich nicht wähle, passiert dasselbe. Wenn ich irgendwas dagegen machen will, dann werde ich kriminell dadurch. Wenn
also
ich
man das braucht natürlich schon eine gewisse Menge von Leuten, die der gleichen Meinung sind, die auch sagen, wieso soll ich eigentlich jemanden wählen, der dann über mich bestimmt, was ich tun und lassen muss.
Und dann wird man zusammengeschlagen.
Wenn jetzt die Menschheit befindet, wir brauchen eigentlich niemanden über uns, wir können schon selber entscheiden, was gut für uns ist. Nämlich, wir wollen essen und schön wohnen und genügend Freizeit und die Dinge, die produziert werden, die sollen uns zur Verfügung stehen und nicht irgendjemandem zur Geldvermehrung taugen. Ja, wenn das mal den Leuten klar gemacht wird, und da könntest du dann mit anfangen.
dann hättest du auch kein Problem mit Depressionen oder so. Dann wüsstest du genau, wo es lang geht und die ziehen einen dann auf. Also das wäre vielleicht mal ein Weg.
Also nur andere Leute aufklären quasi und dann auf
das. Na, nur finde ich nicht. Das ist ganz schön viel.
Ja, ja, Sie meinen, sich zu organisieren. Ja, als ein Böse. Also ja, nicht nur
liberalistisch
als ein Fall zu machen, sondern sich politisch zu organisieren.
Weil, was dir aufgefallen ist, dass du sagst, das ist doch immer ein großes Dilemma, wenn mehrere Leute zusammen sind, dass man sich da auf irgendwas einigen kann. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nur dann der Fall, wenn es unterschiedliche Interessen gibt, die nicht zusammengehen. Und dann haben wir doch heute einiges gehört, was für Interessen da zugange sind und was da nicht zusammengeht. Das hätte ich jetzt in anderen Zusammenhängen, das würde mir jetzt also gar nicht aufstoßen als dringender Gegensatz von allen Gesellschaften, sondern gerade an der Demokratie mit dieser Marktwirtschaft, wo das so eingerichtet ist, dass genau diese gegensätzlichen Interessen bestehen. Ja, da kannst du dich nicht mit jemandem so einfach nichts einigen. Und da brauchst du auch jemanden, den du abwählst, damit der diese Interessenskonflikte regelt. Aber doch nicht generell.
Nein, das war nicht gemeint. Das Dilemma war so gemeint, dass es mit so komplexen Systemen und auch ja, mit dieser komplexen politischen Welt, in der wir uns befinden, ist, da ist einfach nicht jede Person in der Lage, jede Person in der Lage ist, also selbst wenn ich jetzt Volkswirtschaft studieren würde, dann könnte ich mich noch nicht ausreichend darüber informieren, dass bei so einer Komplexität es zwingend notwendig ist, dass man die Verantwortung an andere Personen abgibt. So dass es notwendig ist und dass es nicht möglich ist, dass alle Entscheidungen von jedem einzelnen Individuum verstanden werden oder auch beurteilt werden. Das ist ein Dilemma, weil es wäre schön, wenn es wäre wie im Athen 500 vor Christus, beziehungsweise wahrscheinlich war es dort auch nicht so, aber da waren zumindest noch Volksversammlungen, wo jeder Beteiligte kommen konnte, auch wenn es nur 10% der
Menschen waren. Aber weißt du, wenn es bloß das ist, auch, dass du sagst, es gibt komplexe Situationen, die nur von Fachleuten zu durchschauen sind, wenn es, will ich jetzt nochmal sagen, keinen Zweck gibt, der gegen mich gerichtet ist, dann ist es doch ganz was anderes, wenn ich einen studierten Fachmann abbestelle und sage, er soll sich jetzt mal einen Kopf machen, wie wir, was weiß denn ich, ja, irgendwas bewerkstelligen können. Kein Problem, da muss ich meine Nase gar nicht nahe halten, verstehst? Aber wenn es einen Zweck gibt, der sich gegen mich richtet, zum Beispiel die Wirtschaft soll wachsen, Atomkraftwerke sollen dazu beitragen, dass das passiert, ja, dann habe ich die Arschlochkarte, wenn ich einen Experten oder einen Politiker abstelle, dass er entscheidet. Weil der entscheidet dann nicht in meinem Sinne, dass ich keine Gefährdung will, sondern der schaut halt, dass genug Strom da ist, dass die Wirtschaft wächst.
Das Argument, das du zitierst, das ist im Umlauf, in der Politologie und sonst wo, dass gesagt wird, viele Entscheidungen sind so komplex, die Materie ist verwickelt, da kann man das nicht einfach einem Volk anheimstellen und mit Ja oder Nein antworten lassen, weil das Thema einfach zu komplex ist. Und deswegen, das ist der Grund, ja, die Komplexität der Materie, die Ja-Nein-Antworten nicht verträgt, muss das der Bürger delegieren an eine politische Expertenkaste. Bloß in dieser politischen Expertenkaste, nennen wir sie mal so, steht die Frage auch Ja oder Nein, wenn die sich darüber unterhalten, machen wir die Rente mit 67 oder nicht. Da kann das Thema komplex sein, wie sie wollen, wie es will. Die Antwort heißt jetzt Ja oder Nein. Wenn die sich die Frage vorlegen, machen wir im Afghanistan-Krieg mit oder nicht? Das kann komplex sein, wie es will. Die Entscheidung heißt Ja oder Nein. Also die machen genau das, Ja oder Nein, von dem du sagst, das sei nicht machbar und deswegen muss es an die Experten gehen. In Wirklichkeit wird auch gar nicht ein Geschäft, das zu komplex ist, als dass es der normale Mensch durchschaut, an Experten übertragen, die es durchschauen und dann doch bloß mit demselben Ja-Nein-Mechanismus bearbeiten, wie man selber auch. In Wirklichkeit wird da ein Interesse, das die Menschen haben, in etwas anderes verwandelt, nämlich in eine politische Macht, die das, was sie für notwendig hält, auch gegen die Interessen anderer durchsetzt. Ich möchte aber noch mal die Art, weil du jetzt gerade da hinten noch stehst, die Art charakterisieren, wie ihr nachdenkt. Und vielleicht liegt da auch ein Unterschied. Ja? Du hast so Prognosen dir durch den Kopf gehen lassen, wie es wohl weitergeht mit der Finanzkrise, ob Staaten endgültig in den Bankrott geraten, ob es dann Riots, Aufstände gibt und mit großem Polizeiaufgebot niedergemacht werden und was danach wohl sein wird, wenn so ein System untergeht. Ich will mich jetzt gar nicht in die Details dieser Entwürfe vertiefen, sondern möchte mal den Standpunkt charakterisieren und sagen, wie ich mich davon unterscheiden möchte. Diese Art nachzudenken, was wird sein, wenn dieser Staat bankrott geht? Was wird als Neues entstehen? Was wird der Staat wohl machen? Oder was wird an seine Stelle treten? Das ist eine Art nachzudenken, wie man sich selber außerhalb eines Geschehens stellt, indem man aber doch durch alles Mögliche drinsteht. Man gehorcht politischen Gesetzen genauso, wie man seinen Verpflichtungen des Finanzierens und Geldverdienens nachkommt. Man betrachtet sich, wenn man so nachdenkt wie du, quasi wie ein Externer zu einem Geschehen, von dem man sagt, wie das ausgeht, wie das ausfällt, das liegt ohnehin in der Hand anderer. Jetzt will ich nicht sagen, dass es nicht so wäre hierzulande. Ja, das ist schon so. Wie wir leben, wird maßgeblich bestimmt durch einen Staat, der sagt, Eigentum ist das oberste Gebot, wer kein Geld hat, muss welches verdienen. Was man dann vom Leben hat, entscheidet sich an der Kalkulation von Unternehmen. Können wir dich überhaupt brauchen mit deiner Qualifikation oder gehörst du zu den Arbeitslosen oder ins Prekariat? Das ist schon so. Nur, möchte man das denn? Will man denn wirklich sagen, was aus mir und meinem Leben wird? Naja, das hängt ganz davon ab, was andere Instanzen daraus machen. Ich wollte eigentlich heute Abend für einen anderen Standpunkt werben und sagen, versuchen wir doch mal, die Sache, in der wir drinstecken, von uns mal abzutrennen und zu beurteilen und zu schauen, was ist sie und was taugt sie. Und mein Urteil heute Abend war ein negatives, vielleicht vernichtendes. Mein Urteil fasste sich in den Satz zusammen. Diese Art von Wirtschaft, die man auch Kapitalismus heißt, ist kein Lebensmittel der Menschen, sondern die Menschen sind das Mittel dieser Wirtschaft und werden dafür verschlissen. Ich erwarte nicht von jedem, dass er das Urteil jetzt teilt, aber wenn man es teilen würde, würde man einen anderen Standpunkt einnehmen, als sich zu fragen, wie entwickelt sich wohl das, was die anderen Instanzen aus mir und meinem Leben machen. Dann würde man sich nämlich auf den Standpunkt stellen, ich will, dass dieses System so nicht weiter über mich das Sagen hat und an die Stelle dessen etwas setzen, was mir nützlich und gut erscheint. Jetzt gebe ich die schwächste Seite meiner Position bekannt. Ich habe das nämlich auch nicht im Kreuz. Und du wirst ganz schnell gegen mich einwenden. Und was machst du? Ja, die Mittel dazu, einen solchen Zustand herbeizuführen, habe ich in der Tat nicht. Aber das, was ich kann, ist, andere Menschen so anzusprechen, dass sie überhaupt einmal den Standpunkt einnehmen, die Tauglichkeit des Systems, von dem sie beherrscht werden und von dem ihr Leben gestaltet wird, ob sie es so wollen oder nicht, die Tauglichkeit zu überprüfen und falls sie sich meinem negativen Urteil anschließen, das zu verwerfen und sich selber nicht zum Betrachter eines Geschehens zu machen, das andere über einen vollstrecken, sondern sich selber auf den Standpunkt zu stellen, ich will etwas für Verhältnisse, die mir nützlicher erscheinen, zu tun. Ich gebe zu, dass, das habe ich ja als die schwächste Seite meiner Position bekannt gegeben, auch mir im Moment dafür gar nicht mehr zu Gebote steht, als zunächst einmal andere Menschen dafür geistig zu gewinnen, davon zu überzeugen. Aber dass es nicht wirkliche, praktische, wirksame Mittel gäbe, diesen Standpunkt umzusetzen, das kann man auch nicht sagen. Denn wenn eine ganze kapitalistische Geldvermehrungsmaschine von der Leistungsbereitschaft derer, die die Ausgeschmierten sind, lebt, dann ist die Aufkündigung dieser Leistungsbereitschaft auch das Austrocknen dieser Wachstumsmaschine. Und man kann nicht einmal in der Jetztzeit sagen, dass das nichts bewirkt. In Griechenland bewirkt das sehr viel, wenn ein Staat 2 oder 3 Tage im Ausnahmezustand ist und einfach kein Rad mehr läuft in einer Fabrik. Aber dann hängt sehr viel davon ab, und das ist jetzt ein zweiter Punkt, der zwischen uns vielleicht eine Differenz ausmacht. Dann hängt sehr viel davon ab, zu welchem Zweck die Menschen ihre Leistung verweigern und sich mit den Wirtschaftskapitänen ihres Landes und ihren Politikern anlegen. Das ist eine Weggabelung, ob man meint, dieses System der Geldvermehrung, das ist das Übel, unter dem ich leide. Oder ob man auf dem Standpunkt steht, das nicht korrekt gemanagte System der Geldvermehrung ist das Übel. Steht man auf dem zweiten Standpunkt, dann neigt man solchen Forderungen zu, wie du sie selbst erwähnt hast. Wäre nicht eine Vermögenssteuer für die Reichen, eine Transaktionssteuer für die Kapitale, für die Börsenhaie, wäre nicht eine Tobin-Steuer auf Derivate das passende Mittel der Wahl, um aus diesen Verhältnissen erträgliche zu machen? Und das halte ich für eine Verfehlung, weil nicht die Regeln, unter denen die Geldvermehrung funktioniert, das Übel ist, sondern die Geldvermehrung das Übel ist. Und weil das der Zweck des Regulators ist, des Staates, fallen auch die Regeln entsprechend aus. Verstehst du?
Ich verstehe, was Sie meinen, aber die Sache ist einfach. Wie gesagt, wenn man das komplette Geldsystem ändern würde, wollen würde, fände ich auch sinnvoller. Natürlich, ich sage immer, man könnte Demokratie theoretisch so hinlegen, dass es ein bisschen gerechter wäre. Natürlich nicht absolut gerecht und immer noch mit Mangos. Aber wie gesagt, das komplette System umzustürzen, das ist nicht mal verfassungsmäßig garantiert bei uns in Deutschland. Das heißt, da muss es brennen dazu. Und von daher ist das sinnlos.
Aber schau, der Wunsch, ja, der dich umtreibt, von dem du selber meinst, er hat vielleicht keine großen Aussichten auf Verwirklichung. Gerechter möchtest du es aber haben. Ja? Den halte ich für verfehlt. Gerecht war in deiner letzten Überlegung, oder vielleicht auch nur ein Stück Gerechtigkeit oder eine Annäherung an Gerechtigkeit, dass man den Reichen eine Vermögenssteuer oder den Finanzkapitalisten eine Transaktionssteuer abverlangt. Meinst du wirklich, dass damit, wenn man das tut, nicht nur den kleinen Leuten die Mehrwertsteuer erhöhen, sondern den großen Leuten ihre Vermögenssteuer erhöhen? Meinst du, dass damit der Gegensatz zwischen diesen beiden Interessen ungeschehen gemacht würde? Die kleinen Leute und die anderen heißen große Leute. Die unterscheiden sich ja nicht nur durch den Batzen Geld, den sie haben, sondern die unterscheiden sich maßgeblich dadurch, dass die, die den großen Batzen haben, also bereits über Eigentum verfügen, fremde Arbeit, die über so ein Vermögen nicht verfügt, für die Vermehrung ihres einstellen können. Zwischen diesen beiden Interessen ist ein unversöhnlicher Gegensatz, denn den einen, den Reichen, geht es umso besser, je schlechter es den Armen geht, und zwischen diesen beiden gibt es überhaupt keinen Optimalpunkt, weil das ist ja in deiner Vorstellung auch nicht gemeint. Alle haben gleich viel. Sondern die einen sollen als besteuerte Banker weiterarbeiten, eben mit mehr Steuern, und die andere Fraktion als Arbeitnehmer und Kleinkreditnehmer.
Ich hatte genauso gut gesagt, dass Banken wieder nur noch zum Sinn des Geld hinbringen und nicht weiter, kein Derivatenhandel, kein sonstiges. Aber was sie sagt, ist, wenn man so weitergeht, geht man zum Sozialismus über und sagt, okay, alle Leute, die vorher viel Geld verdient haben, werden an die Wand gestellt oder ins Gulag gestellt. Und der Rest geht weg und der Rest ist jetzt an der Macht. Das heißt, die Leute, die jetzt große Reden schwingen, sitzen danach und es ist, ich weiß nicht, ich finde es relativ hoffnungslos, das ist alles. Also, wie gesagt, ich weiß ja auch, beantworte sie auch nicht. Das sollte jetzt auch nicht so böse sein einem gegenüber. Ich wollte nur mal meinen Ausdruck, wie es ist.
Jetzt, wenn Eigentum so schlecht geredet wird, so das Ziel sei, dass man Eigentum erholt, der, das, da war der Kommunismus, da haben wir zuständig
ja, da haben wir genau das Problem, das ist nämlich die Einstellung. Und so wird das die ganze Zeit gemacht und so kriegt man das nämlich nicht hin, weil Enteignung uns zu Land ist, das wird überhaupt nicht genommen. Die Linkspartei wird schon in den Medien totgeschrieben. Wie soll sich da irgendwas ändern? Das ist ein Schwachsinn.
Nimm doch mal die Ermunterung des Ausgangspunktes heute Abend ernst und bewaffne dich mit den 3 oder 4 Kapiteln Finanzkapital. Hoffnungslosigkeit, ja, dein Wort, ist nämlich ernst genommen und theoretisch gesagt ein guter Standpunkt. Weißt du warum? Weil Hoffnung so verkehrt ist. Ein Mensch, der hofft, macht sich nicht zum Subjekt seiner Interessen. Ein Mensch, der hofft, dass das Wetter besser wird, dass die Wirtschaft besser wird, ein Mensch, der hofft, nimmt überhaupt nicht seine Interessen in seine Hand, sondern setzt darauf, hofft, dass andere Subjekte etwas richten, das mit seinen Interessen vielleicht verträglich sein möge. Einer, der hofft, verändert und verbessert nicht, sondern überantwortet sein Geschick anderen Mächten, die das liefern mögen, auch wenn sie das gar nicht praktisch tun. Insofern ist Hoffnungslosigkeit eigentlich ein guter Anfang. Dann setzt man nämlich nur noch auf sich und seine Einsicht, die man an seine Kollegen, Freunde, Freundinnen weiterreicht.
Aber aus Hoffnung erwächst doch eher ein Handlungsanreiz als aus Hoffnungslosigkeit.
Richtig, genau. Ich verstehe das.
Also aus Hoffnung folgt gar kein Anreiz. Aus Hoffnung folgt, dass es andere richten.
Ja, gut, dass das Geschmackssache ist von der Definition, was man unter Hoffen und Hoffnungslosigkeit versteht. Aber man kann Hoffnung auch sehr in die positive bezeichnen, dass man das Hoffnung durchaus zum Handeln anregt. Also Hoffnung muss ja keine passive Hoffnung sein, dass man auch eine Errettung durch jemand anderes hofft, sondern auch eine Errettung durch seine eigenen Maßnahmen, und dann wäre es durchaus ein Handlungsanreiz.
Gut, das gehört zwar eigentlich nicht, klar, es gehört zwar jetzt, nein, ich will dich nicht dafür kritisieren, ich will das ernst nehmen, obwohl das jetzt gar nicht im engeren Sinne zum Thema Finanzkrise gehört, aber weil ich es ernst nehme, hör dir doch mal folgende Überlegung dazu an. Ich finde es nämlich sehr passend, dass in diesem System, das ich heute Abend kritisiert habe, sehr viele Menschen auf Hoffnung scharf sind. Jeder Mensch, gönn mir noch einen Satz und dann bist dran. Jeder Mensch, auch in den einfachsten Verhältnissen, kennt zum Beispiel den Satz: Ich hoffe wenigstens, dass es meine Kinder mal besser haben. Kennst du sowas? Ja. Ist verbreitet. Woher kommt sowas? Und was leistet das? Das sind Menschen, die haben eine Lebensbilanz gezogen als Arbeiter, Familienvater, die nicht zufriedenstellend ausfällt. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, aber es ist dabei nicht wirklich ein gediegenes Leben zustande gekommen. Vielleicht hängen Sie in irgendeiner Niedriglohngruppe oder als Hartz-IVler sind Sie unterwegs, wie auch immer. Aber die Hoffnung, die jetzt ausgesprochen wird, sagt, man hat zwar keinen wirklichen Erfolg realisiert, aber weil man an die Möglichkeit der Realisierung glaubt, und darauf richtet sich die Hoffnung, gibt man sein Tun nicht auf. Insofern ist Hoffen auf Besserung ein Antriebsmotor in Verhältnissen, die das gute Resultat immerzu schuldig bleiben und es deswegen in die Zukunft vertagen, als dort Erhofftes. Kannst du damit was anfangen?
Ja, aber das hängt ja von dem Objekt des Hoffens an, ab. Wenn man auf ein anderes System hofft, auf den Niedergang des Systems und auf ein neues, dann wäre es ganz anders zu interpretieren. Aber so selbstverständlich, das ist, halte ich auch für richtig, so wie Sie es sagen.
Ich wollte sagen, dass genau die Menschen, die das sagen, ich hoffe, dass meine Kinder es besser haben, genau das die Hoffnungslosen sind. Und ein Mensch, der Hoffnung hat, der fängt an, weil er Hoffnung hat. So sehe ich das. Also Hoffnungslosigkeit, wenn man hoffnungslos ist, dann tut man nichts. Also man hat keine Aussichten. Hoffen heißt auch erwarten, oder? Also in dem Sinne. Und ja, Hoffnung, das was ich mache, was bringt, damit ich was anfange.
Ja, vielleicht.
Aber das ist sehr, sehr theoretisch, was Hoffnung ist. Also jeder versteht wahrscheinlich was anderes.
Ja, wenn ich hoffe, dann gehe ich davon aus, dass das Ergebnis, auf das ich hoffe, nicht in meiner Hand liegt. Sonst würde ich es nämlich einfach tun. Also wenn ich mich morgens an den Frühstückstisch setze, dann sage ich mir nicht, ich hoffe, dass ich mir jetzt ein Brot schmieren kann. Davon geht jeder aus, so die Mittel bereit liegen, das tut er. Das Hoffen beginnt man doch da, wo man der Auffassung ist, das Ergebnis, auf das man hofft, hat man nicht in seiner Hand. Man setzt deswegen ja auch auf Kräfte außerhalb seiner selbst. Entweder auf den Verlauf des Marktes, dass genügend Arbeiter nachgefragt werden, sodass man doch einen Job bekommt, darauf hoffen manche Menschen. Manche Menschen legen auch ihre Hoffnung gleich an überirdische Kräfte an. Sie hoffen darauf, dass das Schicksal ihnen wohlgesonnen ist und ihnen dies oder jenes erspart bleibe, eine Krankheit, ein Arbeitsplatzverlust oder sonst wie. Aber wir reden noch theoretisch über die Kategorie Hoffnung. Immer tut man dies. Man hofft auf das Eintreten eines Ergebnisses, dann und nur dann, wenn man das nicht in der eigenen Hand hat. Sonst würde man es einfach herbeiführen. Hoffnungslosigkeit ist deswegen gar nicht als Alternative dazu, das, was du mutmaßt, dass nämlich der sagt, er ist hoffnungslos, sich zurücklegt und sagt, dann kann ich nichts tun. Einer, der sagt, also nehme ich die Sache in meine Hand, der setzt eben nicht mehr auf andere Mächte, sondern auf sich, auch dann, wenn er vielleicht gar nicht die Mittel in der Hand hat, jedenfalls nicht jetzt und hier, sein eigenes Ergebnis herbeizuführen.
Du setzt hoffnungslos mit aussichtslos gleich. Aber keine Hoffnung. Das ist so, wie der Referent sagt, wenn du hoffnungslos bist, dann hast du die Hoffnung aufgegeben und setzt darin den Willen,
setzt du deinen Willen darin ein, dass die Mittellosigkeit, die du jetzt verspürst, sich ändert?
Mit der Hoffnung, dass es sich was ändert.
Ja, weil wenn du willst, kannst du dich so besorgen. Oder?
Weil worauf es doch angekommen ist, ne? Dass man sich jetzt nicht so zerfieselt, was verstehen wir hier unter Hoffnung.
Okay.
Worauf es angekommen ist doch zu sagen, es ist ein Unterschied, ob man sich zu den Lebensumständen, in die man reingestellt ist, an die man sich nicht ausgesucht hat, an denen man auch erst einmal, ja, kann man sich einfach mit dem Finger schnell erinnern, ob man sich dazu quasi stellt, dass man sagt, ja, ich bin nicht der Herr davon. Ich hoffe, dass das mal für mich besser wird oder dass ich nicht allzu schlimm bin. Oder ob man sagt, das ist eigentlich ein ziemlich skandalöser Zustand, dass ich nicht der Herr meiner Lebensumstände bin. Also versuche ich genau das zu ändern. Ich will mich zum Subjekt der Art und Weise machen, wie ich mein Leben verbringe.
Ja,
und ob man dann sagt, bin da trotz nicht drauf, dass es genügend andere genauso sehen und bei mir mitmachen. Ja? Weil das habe ich ja nicht in der Hand, überzeugen lassen. Das ist ja wieder völlig okay. Also auch, aber auf den Unterschied kommt es an. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja.